Ja, Thema hatte ich schon genannt, ein gottgefälliges Leben. Und ich möchte uns einen Text lesen aus dem Römerbrief, Kapitel 13, die Verse 8 bis 14. Römer 13, Verse 8 bis 14. Seid niemand irgendetwas schuldig, als nur einander zu lieben. Denn wer den anderen liebt, hat das Gesetz erfüllt. Denn das, du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht töten, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht begehren. Und wenn es ein anderes Gebot gibt, ist in diesem Wort zusammengefasst: Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Die Liebe tut dem Nächsten nichts Böses. So ist nun die Liebe die Erfüllung des Gesetzes. Und dies tut als solche, die die Zeit erkennen, dass die Stunde schon da ist, dass sie aus dem Schlaf aufwacht, denn jetzt ist unsere Rettung näher, als da wir zum Glauben kamen. Die Nacht ist weit vorgerückt und der Tag ist nahe. Lasst uns nun die Werke der Finsternis ablegen und die Waffen des Lichts anziehen. Lasst uns anständig wandeln, wie am Tag, nicht in Schwelgereien und Trinkgelagen, nicht in Unzucht und Ausschweifung, nicht in Streit und Eifersucht, sondern zieht den Herrn Jesus Christus an und treibt nicht Vorsorge für das Fleisch, das Begierden wach werden.
Der René hat den Römer 13, 8 bis 14 vorgelesen und aufgrund dieses Textes möchte ich ihn auch auslegen und heute doch viel Schrift mit Schrift auslegen. Weil es so ein wichtiges Thema ist, weil wir unser Leben so schnell für unnütze Dinge vergeuden. Und wenn ich hier schon der Opa bin, dann lasst es euch auch gesagt sein. Das Leben ist wie ein Wimpernschlag, wenn man zurückschaut. Im Kopf bin ich ja noch 16, 17 und habe noch tolle Erinnerungen daran, aber die Zeit dazwischen war so schnell rum. Und was bleibt dann von meinem Leben an Gedanken? Bleibt da meine schwierige Abschlussprüfung? Die Note, die ich da gekriegt habe, nicht unbedingt die ich erhofft habe, aber die ich gekriegt habe, da hat sich nie jemand wieder drüber Gedanken gemacht. Das war überhaupt keine Frage mehr in meinem ganzen Berufsleben. Also ich bin mal gefragt worden in der Gemeinde, nicht wo kommst du her und bist du Kind Gottes, sondern was hast du beruflich gemacht? Da bin ich bald umgefallen, das war in der Schweiz, das darf man ja mal sagen. Also da ist es wichtig, dass man weiß, was man da für einen Beruf hatte. Und als ich mir den so angeguckt habe, habe ich gesagt, ich habe Schlosser gelernt. Und dachte, mal sehen, wie er reagiert. Fällt er mir um den Hals und sagt, endlich mal einer, der was Anständiges gemacht hat. Also in der Schweiz möglichst ein handwerklicher Beruf. Da kommt er gut an. Die Schweizer legen da Wert drauf, dass man sein Fahrrad selbst repariert. Andere Länder, andere Sitten. Mir ist es ein Anliegen, dass wir verstehen, weil ich ein solches Leben bis heute auch lebe, dass ein gottgefälliges Leben ein erfülltes Leben ist. Als der Herr Jesus mich zum Glauben gerufen hat, war ich 14. Als ich dann den Schritt der Taufe ging, war ich etwas älter wie 16. Als ich dann wusste innerlich, ich soll zur Armee gehen, ich soll nicht verweigern, wie die allermeisten aus unserem Jugendkreis, da war ich etwas älter wie 18. Und ich habe erlebt in dieser Armee, wie Gott bewahrt. Wie Gott geführt hat. Wie Gott auch meinen Dienst benutzt hat. Das Herausragende bei der Bundeswehr war, dass sie mir einen 7-Tonner Ladeklappe auf den Kopf geworfen haben und ich war derjenige, der es überlebt hat. Und die Kameraden, die dabei darum standen, ich habe es hier schon mal erzählt, berichten, dass diese Ladeklappe nach unten fällt. Die haben nicht aufgepasst, dass ich mit dem Rücken zu dieser Ladeklappe stand. Machen sie auf, lassen sie fallen und sie bleibt so waagrecht stehen, bis sie mir so viel auf den Kopf fällt. Wäre die in einem Wusch durchgefallen, wäre ich tot gewesen. Da haben sie auf einmal zugehört im Zimmer, wenn ich von meinem Gott erzählt habe, der seine Hand über uns hält. Denn sie hatten es gesehen. Und ich war so froh, dass ich bei der Armee immer ganz bewusst gegangen bin, als Kind Gottes. Ich habe meinen Glauben nicht an der Kasernentür abgegeben, sondern ich war dort bekannt wie ein bunter Hund, auch zu meinem Nachteil. Klar, wie immer, junge Leute lästern. Da war der gefreite Mose der geringste Lästerei. Aber sie wussten, das ist jemand, der glaubt. Beispiel, Kirchgang. Freiwillig nach 3 Monaten. Jeder, der in die Kirche geht, hellblauer Anzug. Mit Schlips, also kleiner Dienstanzug Bundeswehr. Alle anderen, die lieber Waffenreinigen gemacht haben, grün. Das ist schon komisch, wenn du der Einzige bist, der blau ist. Und es hat eine solche Macht ausgelöst, die mir erst ganz oder später zu Bewusstsein kam. Ich habe mal ein Gespräch mitgekriegt zwischen Offizieren und Unteroffizieren, die für mich verantwortlich waren. Beim Schneider müssen wir aufpassen. Beim Schneider müssen wir aufpassen. Mit dem müssen wir korrekt umgehen, weil der macht das, was er für richtig hält. Kleiner Dienstanzug, blau. Der beschwert sich bestimmt auch beim Wehrbeauftragten des Deutschen Bundestages, wenn wir mit dem nicht korrekt umgehen. Stellst du dich zu mir, dann stell ich mich zu dir. Und unser Gott stellt sich vollständig zu dir. Er kann es aber nur, wenn du ihn bekennst. Erfülltes Leben. Was ist von der Bundeswehrzeit übrig geblieben? Dass ich viel von meinem Gott weitersagen durfte. Und so geht es weiter. Ich habe es ja hier berichtet. Auf der Arbeit war immer klar, das ist ein frommer, Anführungszeichen, Spinner. Viel Lästerei. Ja? Nur wenn sie Not hatten, dann kamen sie, Martin, kann ich mal mit dir reden? Der Herr hat es geschenkt, ich habe mich nie drum bemüht, aber ich habe halt da ein bisschen einen Aufstieg erlebt. Ich hatte also dann ein Einzelzimmer mit Tür davor, war super praktisch, ich hätte auch dran nageln können, Seelsorgeraum. Vom Bereichsleiter bis zum Kehrer kamen sie, wenn sie Kummer hatten. Der Bereichsleiter bis zum Kehrer haben gelästert. Wenn sie Not hatten, dann kamen sie. Der Bereichsleiter, wie sein Sohn einen schweren Unfall hatte, ein Arbeitskollege, wie seine Frau eine Krebs-OP hatte und, und. Die haben geguckt, wenn du sie gefragt hast, ich bete für deine Frau, möchtest du das? Ja, glaubst du, das hilft? Und schon warst du im Gespräch. Und wenn sie dann kamen und haben gesagt, der liebe Gott war gnädig, da bin ich innerlich in mich zusammengefallen, weil ich gedacht habe, haben nichts kapiert. Ich will hier nicht den Held machen, sondern mir geht es darum, stellst du dich zu mir in deinem Leben, dann stell ich mich zu dir. Und das habe ich mein ganzes Leben lang erlebt. Ich kann nicht verstehen, wie Kinder Gottes Langeweile haben. Ich hatte es nie, aber ich weiß, dass das stimmt, wenn wir ein gottgefälliges, ein Leben führen wollen, dann ist es auch ein erfülltes Leben. Mit Kummer, Not, Leid, Ablehnung, Einsamkeit, ja. Konnte ja schlecht mitgehen bei der Bundeswehr, wenn die in die Diskotheke ging. Ich sag's mal grob, Weiber auf Reisen, das war dann immer der Spruch. Junge Männer unter sich dürfen durchaus grob sein. Da warst du halt allein. Oder nach der Arbeit zum Saufen gehen hat mich keiner eingeladen. War ich auch ganz froh, aber du warst allein. Das ist die eine Seite, die menschliche Komponente ist, du bist ein Stück alleine. Die geistliche Komponente ist, du bist innerlich nie alleine. Und deswegen müssen wir wählen, was ist mir wichtiger? Pseudo-Freunde, Pseudo-Kollegen, Pseudo-Kameraden oder der lebendige Gott, der dich in den Arm nimmt, wenn du traurig bist, der dich tröstet, wenn du weinst, der sagt, vertrau mir und ich zeige dir, dass sich dieses Vertrauen lohnt. Nur leben muss ich es. Das kriege ich ja in eure Köpfe nicht rein, wie ich es in meinen Kopf auch nicht reinkriege, auch wenn ich es manchmal gerne machen würde. Ich kann euch ja nicht aufmeißeln und sagen, hallo, wacht auf, haben wir gelesen in unserem Text. Wacht auf! Es gibt ein das Sichtbare und das ist Blendwert. Und es gibt das Unsichtbare, das Göttliche, das ist die Wahrheit. Das Leben verrinnt völlig schnell. Die ewige Jugend gibt es nicht. Und die Karriere, die befriedigt, gibt es nicht. Und den tollen Arbeitskollegen, der für immer zu dir an der Seite steht, den gibt es nicht. Und der Traum der jungen Leute, der Ehepartner, der immer da ist und immer für mich da ist, den gibt es übrigens auch nicht. Irgendwann wird einer zuerst gehen und dann stehst du doch alleine da. Selbst wenn das eine ganz tolle Beziehung ist. Und was bleibt? Der Herr. Das kann man üben. Und dafür möchte ich einladen. Paulus, der ja bekanntermaßen allein war, der schreibt von dem Lohn dieses Lebens und das steht in 2. Timotheus 4, 7 und 8. Ich habe den guten Kampf gekämpft, ich habe den Lauf vollendet, ich habe den Glauben bewahrt. Fordern liegt mir bereit, der Siegeskranz der Gerechtigkeit, den der Herr, der gerechte Richter, mir als Belohnung geben wird an jenem Tag. Nicht aber allein mir, sondern auch allen, die sein Erscheinen liebgewonnen haben. Ich habe den guten Kampf gekämpft. Ist es ein Kampf? Ja. Denn Glauben ist auch Kampf. Glauben heißt Vertrauen. Vertraue ich meinem Gott? Vertraue ich dem Wort Gottes? Halte ich mich zu ihm? Bekenne ich mich bei ihm, zu ihm? Das ist Kampf. Gerade wenn man alleine steht. Das ist Kampf. Wenn man abends im Bett liegt und nicht weiß, wie morgen die Prüfung läuft. Weiß, von was ich rede, mir hat da bei der Prüfung der Magen gezittert und geschlafen habe ich auch nicht. Prüfungsangst hatte ich auch. Das Schönste, wie ich endlich fertig war mit meiner Berufsausbildung, war, dass ich keine Prüfung mehr machen musste. Und dann habe ich angefangen, eine andere Ausbildung anzufangen. Also Prüfung gab es immer wieder. Pech gehabt. Aber halte ich dann fest und sag, Herr, wie auch immer das morgen ausgeht, du hast einen guten Weg für mich, weil du es zugesagt hast. Weil du es versprochen hast. Du hast versprochen, du führst mich zum Ziel. Das ist der gute Kampf des Glaubens, festhalten an seinem Wort, an ihm. Glauben heißt Vertrauen, sein Vertrauen auf ihn setzen. Und je mehr ich mein Vertrauen auf ihn setze, desto mehr wird er mich nicht enttäuschen. Nicht, weil Gott meine Leistung beurteilt, sondern weil das mehr an Vertrauen, das ich ihm gebe, dass ich das Vertrauen, das reichliche Vertrauen, das ich ihm gebe, reichlich belohnt werden kann. Denn sonst, wenn ich meine, ich müsste mir selber helfen, dann merke ich gar nicht, dass Gott mir hilft. Hilf dir selbst, so hilft dir Gott, ist ein dummer Spruch. Ist aber schön einflussreich. Geht schön ins Ohr. Der Siegeskranz der Gerechtigkeit, der liegt bereit. Der Paulus hat ja nun auch, wenn man so betrachtet, kein so richtig schönes Leben gehabt. Er war Student beim Gamaliel, Theologie hat er studiert, Er war ein Hitzkopf, er hat Spaß dran gehabt, wie der Stephanus umgebracht wurde, gesteinigt wurde. Er ist nach Damaskus gerannt und wollte dort die Sekte vernichten, war also ein Eiferer, gewalttätig, gewaltbereit. Und dann begegnet ihm der Jesus. Dann ist er erst mal 3 Tage blind. Und als der Herr ihn wieder geheilt hat, ist er ein paar Jahre in Arabien, irgendwo in der Wüste. Ganz tolle Karriere für so einen schlauen Professor der Theologie. Tolle. Und als er da wiederkommt, war er nicht mehr Saulus, sondern Paulus. Paulus heißt der Kleine. Tolle Karriere. Tolle Karriere. Und dann ist er verfolgt worden. Wo er hinkam, in der Gemeinde hatten sie Angst vor ihm, da wollten sie nicht aufnehmen, bis der Barnabas kam und hat ihn mit sich mitgenommen. Der hat ihn dann in die Gemeinde reingebracht. In Jerusalem hatten sie Angst vor ihm, die Kinder Gottes, die wollten ihn nicht aufnehmen, bis ihn der Petrus aufgenommen hat und der Jakobus. Das macht doch was mit Menschen. Können wir die Einsamkeit empfinden, die dieser Mann hatte? Und dann lesen wir doch mal seine Briefe. Voller Glauben, voller Vertrauen. Wie geht sein Leben weiter? Dann geht er missionieren und die meiste Zeit seines Lebens sitzt er im Knast. Also seines Glaubenslebens sitzt er im Gefängnis. Und was macht er da? Briefe schreiben. Und wie schreibt er die Briefe? Er muss sie diktieren, weil er sie selbst nicht schreiben kann. Schlechte Augen. Und dann schreibt er hier: Ich habe den guten Kampf gekämpft. Ich habe den Lauf vollendet. Ich habe den Glauben bewahrt, obwohl er an anderer Stelle schraubt. Glauben kommt von Gott. Aber er hat das Vertrauen von Gott immer wieder erbeten, hat daran festgehalten. Und wie viele Schläge hat er abgekriegt? Da schreibt er ja drüber, so und so viele Schläge und so lang und im Stock und was auch immer. Tolles Leben. Fortan liegt mir bereit der Siegeskranz der Gerechtigkeit. Er wusste, sein Leben ist nicht umsonst gelebt. Sein Leben ist ein erfülltes Leben gewesen. Sein Leben hat ein Ziel, nämlich beim Herrn zu sein. Was das im Einzelnen bedeutet, das können wir hier gar nicht so erfassen, denn keiner, der bisher beim Herrn ist, ist zurückgekommen, hat uns erzählt, wie das ist. Das bisschen, das wir wissen, ist, dass es falsch ist, wie der Münchle im Himmel auf der Wolke sitzt und Luja sagt. Das wird nicht unsere Aufgabe sein, sondern er will, dass er mit uns zusammen diese Erde und dann auch den Kosmos, das heißt die himmlische Welt, in Ordnung bringt, wie auch immer das aussieht. Glaubt ihr, es wird langweilig im Himmel? Glaube ich keine Sekunde dran. Ein Andeutungspunkt ist, wisst ihr nicht, dass ihr die Welt richten werdet? Da geht es darum, wir sollen nicht richten, wir sollen uns untereinander nicht richten, weil wir die Welt richten werden. Ist irgendeiner dabei, der sich darauf freut, seinen Nachbarn zu richten? Ich nicht. Ich weiß ja selbst, dass ich ein gerechtfertigter Sünder bin. Aber das wird unsere Aufgabe sein und er wird uns innerlich dazu fähig machen und auch äußerlich ein gerechtes Urteil in seinem Namen zu reden. Also langweilig wird es nicht. Zuallererst ist uns wichtig, immer wieder uns daran zu erinnern und da erinnert zu werden, dass unsere Hoffnung, unsere Zukunft Jesus Christus heißt. Kein Staat, keine Partei, kein Mensch oder Menschenorganisation, sondern Jesus Christus ist der Grund unserer Hoffnung. Macht euch mal den Spaß und fahrt hier die Hügelstraße entlang, da sind gerade die Werbeschilder für die Wahl. Was für blöde Sprüche da dran hängen. Es wird von Mal zu Mal döfer, kommt mir es vor. Leere Versprechungen, die den Kern unserer Not überhaupt nicht treffen. Der Kern unserer Not ist diese Hoffnungslosigkeit und unsere Einsamkeit. Jetzt hat ein toller Psychologe, festgestellt, also der Mensch wird krank bei Einsamkeit. Ich weiß nicht, ob ihr es gelesen habt. Und dann schlägt er vor, dass die Krankenkasse das stärker fördern soll, dass die Menschen nicht mehr einsam sind. Aber sie sind einsam wegen, warum? Ich meine mir mich. Alles dreht sich nur um mich. Das macht einsam. Ich bin das Zentrum. Das macht einsam. Die Welt erzählt uns, du musst dich darum kümmern, dass es dir gut geht. Und du musst bei deinem Job fragen, wenn der Chef kommt und sagt, machst du diese Aufgabe, wie geht's mir damit? Da lache ich mich kaputt. Ich hätte meinen Chefs mal sagen sollen, mir geht's damit nicht gut, wenn ich das jetzt hier machen soll. Musst du jetzt sagen demnächst mal, mir geht's nicht gut, wenn ich da bei der BASF hin muss. Nimm dir bestimmt Rücksicht drauf. Also wir kriegen etwas vorgespiegelt. Durch Jesus Christus sind wir heute gerettet vor dem Weltgericht, haben eine klärte Vergangenheit, eine bewahrte Gegenwart und eine wunderbare Zukunft. Lasst uns doch da immer wieder drauf achten. Das, was wir haben, wir sind es so gewöhnt, darauf zu achten, was wir nicht haben. Fast würde ich persönlich durch die Reihen einzelnen von euch ansprechen, weil ich weiß, was sie so gerne hätten. Aber das ist nicht entscheidend. Das Wichtigste ist, was du hast, was du schon hast. Das ist Jesus Christus. Du hast das Wertvollste in diesem Leben. Du hast es nur nicht kapiert. Deswegen sollen wir ja aufwachen vom Schlaf. Wach werden, geistlich wach werden. Setzt euch doch mal hin, habe ich auch gemacht, den Tipp kann ich geben. Und überlegt euch, was ist mir wirklich wichtig. Macht es euch mal ganz bewusst. Vielleicht schreibt das euch auf. Und seid mal ganz ehrlich mit euch. Und dann guckst du den Zettel an, lässt ihn mal eine Nacht liegen, guckst morgens drauf. Vielleicht bist du sogar sehr überrascht, dass da Jesus Christus steht. Oder du bist ziemlich enttäuscht von dir, dass du bisher nur theoretisch über Jesus redest, weil dir alles andere wichtiger ist. Aber dann weißt wenigstens, wo du stehst. Als erstes, was wir lesen in unserem Text, ist die Liebe. Dass wir lieben dürfen, dass wir lieben können, ist ein Geschenk vom Herrn. Wenn ihr so Temperament gesegnet seid wie ich, dann ist es mit der Liebe so eine Sache. Wenn dir einer blöd kommt, dann gehst du erstmal auf 180 hoch und dann bist du ja so nett, ne? So stehst du dann da und in Wirklichkeit stehst du so da. Das hat mit Liebe nichts zu tun. Man muss ehrlich mit sich sein und wissen, wie man ist. Und dann kann man zum Herrn gehen und sagen, du weißt, dass ich hier zornig bin. Du weißt, dass ich ganz schnell wütend bin. Du weißt, dass ich auf dem Schulhof meine Probleme immer mit der Faust geklärt habe. Meine Mutter ist einmal die Woche in die Schule gegangen. Wir haben alle unsere Geschichte. Herr, veränder du mich. Ich kann mich nicht verändern. Veränder du mich. Ich will dir nachfolgen. Ich will dein Kind sein. Ich will dein Zeuge sein. Und die Veränderung, die habe ich gar nicht mitgekriegt, die tut der Herr, weil ich wusste, ich kann es nicht. Und irgendwann hat mir der Herr gesagt und gezeigt, dass Liebe kein Begriff ist. Ach, ich liebe dich so. Okay, was bedeutet das jetzt für mich? Was bedeutet das, wenn einer zu dir sagt, ich liebe dich? Oft will er was von dir. Leider ist es so. Oft ist Beziehung ein Geschäft auf Gegenseitigkeit. Wenn einer sagt, ich liebe dich und meint es im Sinne der Bibel, dann heißt es, ich will mit dir zusammen sein und ich will dein Bestes. Wenn man das mal auseinandergefieselt hat, kriegst du ganz schnell mit, ob dich einer liebt oder ob er dich nur ausnutzen will. Die Enttäuschung ist ziemlich groß, wenn man das so betrachtet. Ich habe Liebe eigentlich nur bei Kindern Gottes getroffen. Sonst war es immer ein Geschäft auf Gegenseitigkeit. Ich brauche was von dir und dafür gebe ich dir das und das. Liebe ist tatsächlich der Wille zur Gemeinschaft, der Wille des Zusammenseins und des Wohl des anderen. Und wenn Gott sagt, und wenn wir von unserem Gott wissen, Gott ist ein Gott der Liebe, und wenn der Herr Jesus sagt, also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, dann ging es immer darum, dass er mit uns, mit dir und mir Beziehung haben wollte. Und weil das nicht möglich war wegen unserer Schuld und Sünde, darum hat Gott das möglich gemacht in Jesus Christus. Was hat er gemacht? Er hat meine Schuld, meine Faust in die Tasche genommen und hat sie zum Kreuz getragen und hat sie bezahlt. Mir kann jeder sagen, was ich alles bin. Ein Rabauke ist noch nett formuliert oder ein Egoist oder. Aber ein Begnadigter und ein Geheiligter und ein Freier. Und das macht mich frei, auf den anderen zuzugehen, dass ich von dem anderen gar nichts mehr will, weil ich alles in Jesus habe. Das ist Liebe, göttliche Liebe. Ich will von dem anderen nichts. Ich möchte ihm etwas geben. Ich möchte das Beste. Gehen wir so miteinander um in der Versammlung, dass wir das Beste für den anderen wollen? Oder gehören wir zu denen, die sagen, was habe ich von der Versammlung? Was bringt mir das eigentlich? Das ist maximal Eigenliebe. Liebe ist also das Erste. Schon in 3. Mose 19, 18 steht, du sollst dich nicht rächen und den Kindern deines Volkes nichts nachtragen, und sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst, ich bin der Herr. Jesus sagt, du sollst den Herrn, deinen Gott lieben mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele und mit deinem ganzen Verstand. Ich übersetze, du sollst deinem Gott alles geben, dass du Gemeinschaft mit ihm hast, dass du Gemeinschaft in deinem Herzen hast mit ihm, dass du Gemeinschaft hast mit deiner Seele und mit deinem Verstand. Wie geht denn das? Sind wir biblisch geprägt oder nicht? Wenn ich Auto fahre und mich wieder mal über den berühmten Autofahrer ärgere, der nicht Auto fahren kann und besser am Straßenrand stehen sollte und winken, dann fällt mir ganz oft ein, und ich bin dankbar, wer seinen Nächsten flucht, ist ein Mörder. Danke, Herr, dass du mich daran erinnerst. Das ist biblisch geprägt. Also wenn wir viel Bibel lesen, dann fällt uns das auch ein, was wir gerade falsch machen. Nur so als kleines Beispiel. Sind wir biblisch geprägt oder sind wir von unseren Instinkten geprägt oder von unserer Umwelt geprägt? Das ist die Frage. Und weiter in unserem Text, dies ist das größte und erste Gebot. Das zweite aber ist ihm gleich, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. An diesen beiden Geboten hängt das ganze Gesetz und die Propheten. Liebe Geschwister, ich habe so eine Not, dass gerade in unserer heutigen Zeit die Menschen sich selbst auch nicht mehr lieben. Sie zerstören sich. Die einen hungern sich zu Tod, weil sie der ewigen Jugend nachrennen. Die anderen trinken sich zu Tode, weil sie so viel Kummer und Not haben und mit sich nicht zurechtkommen, da hilft nur noch der Alkohol. Die Dritten hauen sich voll süßen Speisen und vor lauter Lust, Bedürfnis. Ich habe einen Arbeitskollegen, der gibt dann einmal im Jahr mindestens 4.000 Euro aus, weil da mehrere berühmte Köche irgendwie zusammen mal für 4 Stunden kochen und du darfst dich dann durch das, was die da präsentieren, essen. Das ist ihm wichtig. Und in Wirklichkeit hasst er sich, kommt mit sich nicht zurecht. Der Herr Jesus hat dich wunderbar geschaffen, das heißt es doch. So wie du bist, ist es so, wie Gott dich wollte. Und das, was er da hat, in dich hineingelegt hat, will er nehmen will es gebrauchen und will es verändern, wenn du damit bereit bist. Ich habe oft in früheren Jahren gebetet, und es gibt auch Lieder, hier bin ich, mach mit mir, was du willst. Hast du schon mal gebetet? Bitt mal, wenn du es ehrlich meinst. Mach mit mir, was du willst. Ich hätte nie geglaubt, dass ich irgendwann mal hier vorne stehe und Gottes Wort verkünde. Dass ich Gemeindeleiter oder Älteste bin, da hätte ich nie dran gedacht. War nie mein Ziel, nie mein Wunsch. Ich wollte einfach nur dem Herrn nachfolgen und ihm dienen. Was er daraus macht, ist seine Sache. Es gibt bei Gott keine Karriere. Es gibt bei Gott Dienste. Aber keinen oben und keinen unten. Was will Gott aus dir machen? Ein Mensch, in dessen Herzen er wohnt und durch dessen Mund und durch dessen Handeln er in der Welt bezeugt wird. Das will er mit dir machen. Willst du das auch? Willst du das wirklich auch? Weil du ihm vertraust, dass so wie er es macht, du keinesfalls zu kurz kommst. Weil er das Höchste vorbereitet hat. Mit ihm zusammen eine ganze Ewigkeit verbringen. Und mit all deinen Geschwistern. Und auch das können wir uns nicht vorstellen, was das eigentlich bedeutet. Stell dir mal vor, du bist mit einem Menschen zusammen, der absolut rein ist. Kein Hintergedanke, keine Vorbehalte, der dich genauso nimmt, wie du bist. Das ist doch unser Traum. Und dort wird eine ganze Menge von sein. Und du selbst wirst genauso sein. Da ist nichts Falsches mehr, kein Rückhalt mehr, nichts Zurückhaltendes, keine Konkurrenz, gar nichts mehr. Das sagt die Schrift. Dass wir dann völlig ihm gleich sein werden. Galater 5, der berühmte Brief des Paulus gegen die Gesetzlichkeit, da steht, denn das ganze Gesetz ist in einem Wort erfüllt, in dem du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Wenn ihr wirklich das königliche Gesetz, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst, nach der Schrift erfüllt, so tu dir recht. Kannst du nicht sagen, dass der Paulus gesetzloser war? Er bringt es nur auf das Wesentliche. Ihr merkt, ich muss immer wieder auf die Uhr gucken, weil ich möchte es auch nicht hinausziehen. Die Zeit erkennen aus dem Schlaf erwachen ist so nötig, haben wir gelesen. Wenn wir nun erkannt haben, dass das Jesus nachfolgen Dienst bedeutet, ist es Zeit, uns nach unserem Text vom Schlaf zu erheben. In dem Gleichnis von dem Bräutigam sagt Jesus, damit er nicht, der Bräutigam, wenn er plötzlich kommt, euch schlafen findet. Schläfst du? Schläfst du? Oder überlegst du noch? Was ist denn, wenn der Herr Jesus heute Nacht kommt? Wir reden immer davon, dass der Herr wiederkommt und dass er bald wiederkommt und dass die Zeit so schlecht ist. Was ist denn, wenn er heute Nacht kommt? Bist du dabei oder bist du noch mit dir selbst beschäftigt? Wir haben früher All Wing the Sins, Grumatschen, ingesungen. Ja, wenn der Herr einst wiederkommt, da will ich all dabei sein. Wisst ihr, wo das Lied entstanden ist? Auf den Baumwollfeldern in den Vereinigten Staaten im Süden, wo die Jungs mit der Peitsche auf dem Pferd saßen und auf die Leute eingeprügelt haben. Und dann fing einer an zu singen, ja, wenn der Herr einst wiederkommt, da will ich auch dabei sein. Da ging es nicht um die Schläge, da ging es nicht um die Baumwollfelder, da ging es nicht um die Bösen, die die anderen unterdrückt haben. Da ging es um den Wunsch, wenn der Herr wiederkommt, dann will ich auch dabei sein. Willst du auch dabei sein, wenn der Herr wiederkommt? Bist du bereit, wenn der Herr wiederkommt? Und ich möchte an der Stelle keine Angst machen. Wenn du ein Kind Gottes bist und gerade in der Erziehungsphase bist, dass du Trotzkopf hast, dann wirst du trotzdem dabei sein. Das ist das Schöne. Denn wenn ich immer perfekt sein müsste, dabei zu sein, wenn der Herr wiederkommt, wäre ich der Erste, der hier sitzt oder steht. Und ihr wärt alle weg und ich würde mich rumgucken und sagen, oh, der Herr war wohl da, hat mich nicht mitgenommen. Es geht also um eine grundsätzliche innere Haltung und ein, bin ich sein Kind oder bin ich nicht sein Kind? Auch ungezogene Kinder sind Kinder. Wir sollten es aber vermeiden, uns darauf auszuruhen, weil wir uns selbst damit wehtun. Wie viel wird der Herr uns einmal sagen, schau, das wollte ich mit dir machen. Das sollte dein Lebensweg sein, aber du hast nicht gewollt. Und guck mal, wie viel Schmerzen dir das bereitet hat. Ich bin dir kilometerweit, hunderte von kilometerweit hinterhergelaufen und hab dich gerufen, hab dich an der Schulter getippt, du hast dich noch nicht einmal umgedreht. Dem Volk Israel wird gesagt, mit Seilen der Liebe habe ich dich gezogen, aber du hast nicht gewollt. Und manchmal sind wir als Kinder Gottes auch so. Der Hüter der Seinen, der schläft und schlummert nicht. Psalm 121 gibt es ein Lied, singen wir, gell? Es ist unser Herr, unser Haupt, der uns aus jedem Schlaf der Sünde und des Todes völlig errettet und bis zum Ziel der Herrlichkeit tadellos zu bewahren vermag. Und das ist das Schöne. Selbst wenn wir schlafen, er schläft nicht. Und weil er Gott ist, würde keinen von uns vergessen, die seine Kinder sind, wenn er kommt. Nicht einen. So einem Gott kann man freiwillig nachfolgen. Warum? Weil er einen nicht zwingt. Alles, was ich gesagt habe über dein persönliches Leben, musst du nicht so machen. Er zwingt dich dazu nicht. Wenn du meinst, du weißt es besser, mach mal. Ich kenne einige ältere Geschwister, also die jetzt auch so langsam Richtung Rentenalter gehen, die bedauern sehr, dass sie 20, 25 Jahre Christ waren und gepennt haben. Und würden es gerne durchstreichen, was sie so getrieben haben. Ungeschehen machen, die vielen Narben auf der Seele nicht haben. Von denen kann man zumindest das lernen. Wenn man auch alles andere als junger Mensch neu entdecken muss, ist auch okay. Ich sag's nur, dem Herrn nachfolgen ist äußere Einsamkeit. Nicht immer, aber oft. Aber innere Frieden, Freude und Zuversicht. Laufe ich der Welt hinterher oder mache mein eigenes Ding, dann habe ich äußerlich viele, viele Freunde und Kumpels und was auch immer. Und bin innerlich leer und kaputt. Was will ich? Was will ich? Die Frage wollte ich uns heute Morgen stellen. Ich höre hier an der Stelle auf. Und ich werde erleben, dass Jesus wirklich allein genug ist. Dass er mir alles ist, innerlich, was mir kein anderer geben kann.